Sebastian, ich blicke in den Rückspiegel.
Ja, ich hoffe, du fährst nicht gerade Auto.
Doch, ich fahre gerade Auto. Ich sehe im Rückspiegel ein großes, rosanes Steinmonster.
Ein großes, rosanes Steinmonster.
Aber ich glaube, es guckt so nett. Vielleicht ist es gar kein Monster.
Ich bin irritiert. Bin ich's?
Nein, es ist Rocktack. Wir blicken noch jetzt zurück. Wir blicken quasi in den Rückspiegel unseres Lebens und werfen damit einen Blick zurück auf das, was hinter uns liegt, nämlich die Besprechung von Star Trek Prodigy von allen 40 Episoden, beziehungsweise 39, je nach Zählung. Hey, aber who's counting?
Außer Kraftzahl.
Und eins! Und
Vorsicht, was du sagst.
Und im Rückspiegel sehe ich vor allen Dingen Rocktack, weil alle anderen sind wesentlich kleiner.
Irgendwie funktionieren meine Pads heute irgendwie. Ist ein bisschen eingestaubt hier, ich weiß auch nicht.
Du musst immer mal diese 5 Sekunden Stille davor, die musst du irgendwann mal bei allen einzelnen Tönen irgendwie wegschneiden.
Ja, eigentlich ist das da, das sind die Töne, guck mal, die kommen eigentlich ziemlich schnell. Aber irgendwie muss ich jetzt sehr stark auf diese Knöpfe drauf. Ich habe das Gefühl, wir haben hier irgendwie während des Adventskalenders.
Ist alles ein bisschen verstaubt.
Ist alles ein bisschen verstaubt, warum auch immer.
Langsam,
schon lange nicht mehr gespielt.
Schnell,
das ist auch ein bisschen in den Rückspiegel schauen vom Discovery Panel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber das könnt ihr jetzt selber auch ohne uns, weil die Podcast-Folgen aus unserer Vergangenheit, die gibt's ja schließlich alle noch.
Richtig, hört sie euch alle an. Dann tschüss.
Diese hier womöglich auch, ja. Aber es ist schön, dass du das mit Rocktack sagst, weil ich fand das irgendwie ganz nett. In der letzten Folge, da gab's ja dann diese Szene aus der ersten Staffel, als Rocktack und Dal die Prodigy finden, ne? Und das hat mich
dann. Ich sogar die erste Folge.
War das die erste Folge, tatsächlich?
Ja, ich meine schon.
Die haben schon in der ersten Folge die Prodigy gefunden.
Die Protostar.
Ja, die Protostar gefunden, mein Gott.
Jetzt heißt sie Prodigy.
Genau, das neue, hübsche Ding. Ja. Genau, da ist mir nochmal in Erinnerung gerufen worden, dass Rocktack ja am Anfang auch dass man sie nicht nur nicht verstanden hat, sondern dass sie auch so eine gruselige Stimme hatte, ne? Ja, die war ja tiefer.
War das so?
Ja.
War tiefer.
Und dann haben sie sich verstanden und dann war es eine helle Stimme.
Ach, mit dem universelle Besetzung quasi.
Ja, ja, genau.
Ah, ja, okay. Ja. Wow, das hätte ich schon wieder vergessen. Ist hervorragend, dass wir uns auf sowas erinnern können jetzt. Das ist die Folge der Erinnerung. Das ist die Erinnerungsfolge. Das ist Remembrance Teil 1. Ja. Moment mal, Teil 1 von 1.
Es ist aber nicht so wie bei TNG oder so, diese Erinnerungsfolgen, die halt gedreht worden sind, weil sie noch irgendwie 4 Folgen übrig hatten und das Budget zu kurz war.
Doch, das ist unsere Shades of Grey. Ja.
Wir hauen jetzt alles raus. Wir hauen alles raus, was wir kostenmäßig noch haben und ihr werdet auf selbige kommen.
So, los geht's.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel erneut mit dieser Melodie, obwohl wir ja das letzte Mal behauptet haben, das ist jetzt das letzte Mal gewesen, dass wir diese Melodie gehört haben, aber wir haben keine Kosten gescheut, um das hier heute nochmal möglich zu machen, damit ihr und wir nochmal dieses hübsche Liedlein hören. Wir schauen nämlich zurück, du hast es gerade gesagt, wir schauen in den Rückspiegel und schauen nochmal auf die vergangenen 2 bis 4 Staffeln Star Trek Prodigy, die wir nunmehr zusammen verbracht haben. Auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr da seid.
Oh, es ist wirklich schade, dass wir dieses Intro nie wieder hören. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Sowohl das Intro von Prodigy hat mir sehr, sehr gut gefallen, das ist auch unser Intro.
Ja, und damit bist du eigentlich schon direkt im Feedback, weil damit geht es dir tatsächlich nicht alleine so, wie du es gerade formuliert hast. Ja.
Ja, dann Ab ins Feedback. Also wir werden das jetzt so ein bisschen, glaube ich, alles verflechten, oder? Also Themen, die im Feedback zur Sprache kommen, werden wir nutzen, um daraufhin nochmal auf die Serie zurückzublicken, oder?
Ja, das können wir gerne tun. Und das, was ich meinte, da kann ich ja direkt anschließen, ist das, was Defton uns geschrieben hat. Unter anderem, Defton hat uns einiges geschrieben. Hat sie geschrieben, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche nochmal über die Serie sprecht und wir noch einmal den Prodigy-Vorspann hören können. Der gefällt mir auch so gut, also der echten Serie. Ich habe ihn fast jedes Mal gehört, statt zu skippen, weil er mir so gut gefällt. Und das fühle ich. Ich habe das tatsächlich auch nur, wenn ich in allerhöchstem Zeitdruck war und gedacht habe, diese 3 Minuten oder 2, das sind es ja noch nicht mal, knapp 2 Minuten, die retten mir jetzt mein Leben. Da habe ich es geskippt, aber ich habe ihn auch sehr oft einfach laufen lassen, weil ich ihn auch sehr gerne mag.
Ja, absolut.
Ja.
Es ist halt ein bisschen artsy, ne, mit diesen mit unseren Figuren, die dann irgendwie so große Weltraumobjekte sind in diesem Vorspann.
Ja.
Aber trotzdem finde ich das vom Konzept her richtig, richtig schön. Und die Musik ist wirklich großartig, ne?
Ja, ja, das ich mag's toll. Ja, wirklich.
Nami Melomat war es, ne? Nami Melomat, die
Schülerin, Komponistin. Ne? War das nicht Schülerin von?
Ja, die war aus dem Team von Michael Giacchino, ne?
Ja.
Also ist sie wahrscheinlich. Wobei, es kann natürlich sein, dass sie mittlerweile auch andere Sachen macht. Unabhängig von
ja, klar, absolut.
Ihm. Aber die ist israelisch-holländisch tatsächlich. Mhm. Ja. Und ja, sie macht mittlerweile auch wirklich Hollywood-Produktionen. Sie macht nämlich zum Beispiel die Musik zu Marvels Thor Love and Thunder. Also hat sie gemacht.
Cool. Ja. Ja, so bewegen sich alle immer weiter. Das ist doch schön.
Ja. Ja. Außer Ben Hibon, der bleibt immer an seiner gleichen Stelle. Ja,
solange du ihn nicht killst hier. Ja. So, wir können direkt eigentlich zu Defton weitergehen, weil ich würde mit einem kurzen Feedback zur Folge selber anfangen, bevor wir dann vielleicht den großen Staffelrückblick starten quasi, ja.
Mhm.
Und Defton hat es zur Folge geschrieben. Mir hat es auch gut gefallen, dass es kein Reset gab. Ne, das haben wir ja bemerkt am Ende der Folge. Das war ja so ein bisschen so die Befürchtung oder vielleicht auch nur meine Befürchtung, dass das am Ende ja geresettet werden könnte und im Prinzip alles das, was wir jetzt vor allen Dingen jetzt in den letzten 10 Folgen gesehen haben, dann nicht mehr stattgefunden hat. Das ist nicht passiert. Und das ist wie ein perfektes Puzzle, so Defton weiter, perfektes Puzzlestück in den Star Trek-Kanon gepasst hat, das hat mir auch mega gut gefallen. Also einfach mega gut, sagt sie. Eine kurze Anmerkung zu den Uniformen. Ich wusste gar nicht, dass die Admiral-Uniformen, dass das die Admiral-Uniformen sind, die Picard und Ruffy in der von euch angesprochenen Szene tragen. Also die von uns angesprochene Szene ist die Szene aus Picard, Staffel 1, Folge 1, als Picard quasi seinen Dienst quittiert hat und die beiden.
Ich glaube, es war nicht Staffel 1, Folge 1. Ich glaube, es war Staffel 1, Folge 3 oder sowas, wo nochmal zurückgeblickt wird, warum, also wo Ruffy und er zurückblicken, warum das so war, alles.
Ja, da hast du, ne, wo er Ruffy trifft auf in ihrem Trailer, ne? Das kann sein, ja.
Ja, irgendwie so, genau. Hm.
Na, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, das ist irgendwie im Zuge der Vorgeschichte gewesen, die dann in Folge 1 ja auch schon relativ ausführlich erzählt, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht, vermutlich hast du recht.
Eher Folge 3 tippen oder sowas. Ja. Hm.
Also, da in dieser Szene haben sie halt Uniform getragen. Und dann schreibt Defton noch dazu, Janeway hat ja auch in dieser Serie eine normale Uniform, keine Admiral-Uniform an, wenn sie auf der Voyager ist, oder habe ich das falsch interpretiert? Und Ramrod hat dann noch dazu geschrieben, es sind wohl diese gemeint, das ist eine Admirals-Uniform, nur etwas geschmückter als die normale, hat ein Bild dazu gepostet und da sieht man es auch nochmal, also vor allen Dingen bei Picard sieht man nochmal, dass die Uniform nochmal so um so ein Goldstreiflein irgendwie mit eingearbeitet hat. Also wenn ihr da in das Uniform-Game nochmal mit einsteigen wollt, dann geht mal in unser Blog.
Dementsprechend war es vielleicht von mir aus ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich hätte nicht sagen sollen, dass sie die neuen Admiralsuniformen anhaben, sondern dass die Admiräle die neuen Uniformen anhaben.
Genau, ja. Und so, die dann zum Teil halt irgendwie ausgeschmückter sein können oder nicht. So.
Ne? Ja, genau. Mhm. Ja.
Dann gehen wir vielleicht weiter in Richtung Timo. Timo schreibt, erinnert ihr euch noch an die gute alte Zeit, wo eine Folge immer damit beginnt, dass Sebastian zu Andi sagt, wie gerne hast du recht?
Mhm. Mhm. Ich erinnere mich da gern dran, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, warum das nicht mehr funktioniert.
So. Und Timo erinnert daran, dass die Serie mit dem Marsangriff endet, wurde schon in Staffel 1 vermutet. Hört, hört.
Ja, das wussten wir natürlich nicht mehr. es ist immer wieder schade, ja, wie viel meiner Genialität eigentlich im Endeffekt untergeht.
Ja, absolut. Das denke ich jedes Mal, wenn ich dir zuhöre. Wo ist eigentlich deine Genialität?
Ja, ja, weil du sie nicht erkennst. Das liegt daran. Also ich meine, wie sollst du sie auch erkennen? Ne? Also,
ja, mit meinen Ahnung. Beschränkten Möglichkeiten.
Das ist, eben, das ist, eben. Ja. Der Mensch kann auch Unendlichkeit nicht denken. Weißt du, das ist...
Haben wir eigentlich schon eine Folge noch, bevor wir 10 Minuten voll hatten, beendet?
Weiß ich nicht.
Es könnte die erste werden, wer weiß.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Ja, komm, dann machen wir mal ein bisschen jetzt hier das Fass auf, weiten den Blick, lassen ihn schweifen über 20 Folgen Star Trek Prodigy und fangen nochmal an hier an dieser Stelle mit der Bisserwässerin. Sie schreibt, ich habe Prodigy insgesamt genossen, gebe aber zu, dass mir beim Sehen einiges entgangen ist, was ich erst durch Andys geniale Bemerkungen, nee, das steht hier nicht, durch die Besprechungen bemerkt habe.
Ach so, schade.
Es tut mir leid.
Es hätte gut, ganz gut gepasst.
Ja, ja, absolut,
harmonisch,
ja, absolut.
Harmonisch im Text.
Ja, das ist genau. Ja. Das wäre total im Flow gewesen. Wow, die haben sich ja doch ganz schön viel gedacht. Mich hat die Serie ein klein wenig mit Voyager versöhnt. Nee, eigentlich nicht. Ich traue nach so vielen Jahren immer noch vielen vertanen Chancen nach. Ist es nicht krass, dass die Voyager-Charaktere in den Folgen Prodigy mehr Tiefe hatten als in 7 Jahren Voyager? Wieso war Harry Kim doch dabei?
Oh Gott, der arme Harry Kim.
Der arme Harry Kim, ja. Aber ich finde, damit hat sich schon irgendwie ein Punkt. Denn da haben wir ja auch das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Vor allen Dingen so, wenn man in Richtung Chakotay schielt. Ne? Der hat ja echt... Also ich glaube, in 7 Jahren Voyager nicht so viel Story-Arc gehabt, würde ich fast denken. Ne?
Er hatte jetzt auch eine andere Rolle, er war ja jetzt Captain. Ne? Also er wird ja dann als Captain der ursprünglichen Protostar-Mission durch ein Wurmloch 52 Jahre in die Zukunft nach Solum versetzt. Ne? Also ja, wir müssen da, wenn wir mal zurückblicken, was er dann macht, ne? Verbringt 10 Jahre einsam und verbittert im Exil auf Isida, ne? diesem Inselplaneten.
Ja.
Wobei ich die Verbitterung würde ich mal ein bisschen in Frage stellen, weil er hatte ja Hologramm Janeway, was er auch immer mit der gemacht hat.
Er hatte ja Spaß, also Unterhaltung, ja, wollte ich sagen. Also er hatte ja Gesellschaft.
Genau, war aber dann ja geplagt von Schuldgefühlen über den Verlust seines ersten Offiziers, Adreek.
Ne? Ja, so, der Vogel.
Ja, und findet dann... Hat er Hunger? Findet dann durch den Mut und die Hartnäckigkeit von Dahl und seiner Crew den Optimismus und seinen Glauben an die Sternflotte halt wieder. Deswegen ist es schon so ein bisschen Chakotay, der anders als ein Voyager wirklich auch mal mit allem hadert irgendwie,
ja,
und dann zurückkommt. Und das hätte Voyager ja erzählen können, weil immerhin war Chakotay eigentlich beim Maquis. So. Aber er wird dann ja innerhalb von 3 Folgen zum perfekten Sternflottenoffizier. Und das ist ein Problem, ehrlich gesagt.
Ja, das, also, ne, gerade diese Maquis-Story, ne, das ist ja immer wieder bei uns auch Thema und bei euch auch Thema. Das schreibt auch Judith R.K. BGS nochmal jetzt hier unter die aktuelle Folge, ne, dass diese vergebenen Chancen ne, tatsächlich immer so noch so ein Schmerz sind, eben Maquis-Charakterentwicklung und so weiter. Aber mal abgesehen von dieser Tatsache, ja, Maxi Voyager sehr trotz der vergebenen Chancen, das nochmal hier drunter geschrieben. Aber klar, das, ne, wenn man auf die Serie guckt und auch auf das Potenzial, das die Charaktere hatten, dann schmerzt das ein bisschen. Umso schöner ist es, dass sie halt hier nochmal ein bisschen weitergeführt werden soll. Und dieses Gefühl von, wir bringen hier vielleicht nochmal das ein oder andere von Voyager zu Ende, was nicht so schön geendet ist, ist doch eigentlich ein ganz schönes.
Ja, aber es ist aber natürlich auch ein bisschen unfair, muss man sagen. Ne? Also im Endeffekt kann man uns hier von 2, 3 Charakteren eine sehr, sehr verdichtete Story erzählen. Und das durfte Voyager ja gar nicht machen, wenn sie es total verdichtet erzählt hätten.
Ja, ich weiß.
Dann hätten sie keine 7 Staffeln machen können.
Ja.
Das heißt, es ist ein bisschen unfair an dieser Stelle. Wobei man halt trotzdem noch ein bisschen mehr Charakterentwicklung, vor allen Dingen die Stories aufnehmen hätte können, als Voyager es im Endeffekt getan hat.
Ja.
Aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit Voyager schlecht reden. Voyager ist eine Serie, die uns doch auch gut gefallen hat.
Ja, absolut. Ne? Und wir können uns ja auch ein Stück weit darüber freuen, dass ne, so eine Figur wie Chakotay jetzt hier nochmal, ich weiß nur, dass wir am Anfang sehr skeptisch waren, als wir gehört haben, Chakotay kommt halt nochmal irgendwie ins Game oder als er dann das erste Mal aufgetaucht ist und dass er dann irgendwie vielleicht auch eine längere Rolle spielen wird und so weiter. Also ich war da ziemlich skeptisch und wusste nicht so, ob mir das jetzt am Ende wirklich gefällt. Und ich muss jetzt sagen, nachdem ich es jetzt gesehen habe, finde ich es cool. Also ich finde es cool, was sie mit ihm gemacht haben. Ich fand ihn auch irgendwie nicht nervig oder so. Also ich finde, das war eine gute Charakterentwicklung und er hat sich dann auch zu einer ganz angenehmen Figur gewandelt so im Laufe der Folge. Ne?
Also wenn Prodigy das geschafft hat, dass Chakotay jetzt eine angenehme Figur ist, ist er perfekt. Also ja, geht er gar nicht besser.
Absolut. Also so ist es mir zumindest gegangen. Ja. Ich bringe das vielleicht von Deftone gerade zu Ende. Auch Wesley fand ich als Gaststar gelungen. Ich war überrascht, wie sehr mir die animierten Charaktere ans Herz gewachsen sind, sodass der Abschied nun doch etwas schwer fällt. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese Serie zu besprechen. Sie hat es wirklich verdient. Ja, finde ich auch.
Ja, toll.
Absolut.
Ich weiß nicht, ob man in diese jungen Charaktere auch mal einsteigen sollen. An dieser,
wie
an dieser
Wesley
Stelle.
Oder was?
Nein, es hieß auch gerade die jungen Charaktere und Wesley, oder?
So, ja, natürlich. Ja.
Ja. Ja. Also, welcher war dein Lieblingscharakter? Das war Gwyn, oder?
Ja, definitiv. Also die, also ich meine, ein bisschen unfair, weil ich mich in diese Stimme verliebt habe. Ich finde die Stimme wirklich hervorragend toll. Deswegen.
Ja, dann musst du halt Fallout gucken. Da ist gerade die zweite Staffel angelaufen und sie ist die Hauptdarstellerin.
Ja, ich weiß, aber es ist ja dann nicht nur Stimme, es ist ja dann auch Person. Also es ist so, ich weiß gar nicht, ob ich mir die Stimme durch, also ja, weiß nicht, also die gehört ja halt jetzt zu Gwyn, ne? Also das, das bin mir nicht sicher, ob ich das tun kann. Aber vielleicht, ich probiere es mal.
Ja. Ja, vielleicht holt man sie irgendwann für eine Live-Action-Serie.
Hm? Ja. Ja.
Und Gwyn ist da, ne? Das wäre doch ganz nett.
Das wäre ganz nett. Ja, aber ich finde zum Beispiel auch Gwyn, abgesehen von der Stimme, hat halt echt eine Reise hinter sich und ist halt auch eine echt von Anfang an spannend angelegte Figur gewesen, ne? Schon vom Anfang an, ne, mit ihrer Beziehung zum Diviner, also ihrer offensichtlichen familiären Beziehung zum Diviner, die ja auch so ein bisschen schon direkt am Anfang ja zwiegespalten war, ne, und dieser Kommunikation zu Dell ganz am Anfang, ne,
ja,
wo ja auch so ein bisschen ja diese Schwere sofort klar wurde, aber auch die Hoffnung auf Leichtigkeit und dem Entfliehen von all dem, was da auf ihren Schultern lastet, und das hat sich ja irgendwie durch die ganze Serie gezogen, ne.
Sie hat halt von Anfang an diesen Konflikt, ne, also du hast gerade schon gesagt, sie ist die Tochter des Diviners, aber hat gleichzeitig Mitgefühl mit den Gefangenen. Denkt da an diese kleine Katze da.
Ja, ne? Genau. Ja, genau.
Zum Beispiel. Und gerät dann ja noch mehr in Identitätskonflikt zwischen der Loyalität zu ihrem Vater und dann eben auch ihrem wachsenden moralischen Kompass durch den Kontakt mit Dell. Mhm. So. Und das finde ich toll. Ich finde es dann aber auch toll, was sie daraus macht, weil sie im Endeffekt ja die Fähigkeiten, die der Diviner ihr gegeben hat,
ne? Ja,
nutzt, um moralische Entscheidungen quasi in die richtige Richtung zu bringen. So, also sie wird zur Übersetzerin und Vermittlerin, weil sie aber auch lernt, dass Sprache zur Vereinigung statt zur Unterdrückung genutzt werden muss.
Ja,
so.
Ja.
Und Sprache eben quasi ein Vermittlungstool und ein Harmonietool ist. So, und kein Unterdrückungstool. Und das finde ich wirkllich großartig. So.
Total,
und gleichzeitig hadert sie dann natürlich selber mit ihrer Erschaffung als genetischer Klon und muss dann auch den Verrat ihres Vaters erarbeiten, der das Schiff über ihr Leben stellt. Ne, wir erinnern uns alle an diesen Planeten, diesen Horrorplaneten, wo sie dann im Endeffekt, wo der Diviner sich entscheiden muss, rette ich Gwyn oder rette ich die Protostar?
Ja.
Und was macht er? Er rettet die Protostar. Ja. Das war für Gwyn der Oberhammer.
Ja, das musst du dir auch mal vorstellen, ne, was der alles schon erlebt hat. Ne? Also was der alles an Schmerz schon, und das war ja nicht die erste Szene so in diese Richtung, ne? Das war ja dann quasi so das Finale an schlimmen Momenten, die sie mit ihrem Vater hatte. Und was die alles hat verarbeiten müssen, das ist schon krass. Eine Klammer auf hier, ne, auch wieder mit der kleinen Erinnerung daran, dass es ja eigentlich eine Serie für junge Zuschauende ist. So, ne?
Ja, genau. Aber dementsprechend fühlt sich, finde ich, die Charakterentwicklung von Gwyn gerade auch in der zweiten Staffel dann als total verdient an. Ne? Also
ja,
sie entwickelt sich so zur natürlichen Anführerin der Crew. Dell war das nie so, und allen war es klar, aber Gwyn war es dann halt durch ihren Horizont ganz, ganz natürlich und opfert ja ihre eigene Zukunft mit der Crew am Ende der ersten Staffel, um zu versuchen, ihren Heimatplaneten vor den Bürgerkrieg zu retten. Wir wissen dann, dass in der zweiten Staffel nicht ganz so hundertprozentig funktioniert hat. Aber im Endeffekt hat sie den Zeitkreis geschlossen und ihre Rolle als Captain der neuen USS Prodigy ist deswegen, finde ich, total verdient am Ende. Also das ist wirklich, das ist einer der verdientesten Story-Arcs in Star Trek, könnte man fast sagen.
Ja, absolut, absolut, ja. Und mit dem Story-Arc müsste man eigentlich jetzt diese Serie fortsetzen, die sie ja quasi hier pilotiert haben, ne? Also wenn du jetzt halt mit so einem Captain oder mit so einer Captain unterwegs bist, da könntest du ja hervorragendste Geschichten erzählen eigentlich.
Ja, auf der anderen Seite ist ihre Geschichte halt auch wirklich so, wie sie jetzt gerade ist, ist sie super rund. Ne?
Ouroboros. Ja, ja. Die ist super rund, das stimmt. Aber ne, du hast dann jetzt, also du hättest jetzt mal einen Star Trek Captain mit Tiefe, ne, mit so einer richtigen tiefen Backstory. Nicht, dass die anderen nicht auch irgendwie alle irgendeine Backstory hatten, so, ne? Und ich meine, bei Picard hat man ja da jetzt noch staffelweise irgendwas hinterhergeschrieben, wenn ich an die Staffel 2 von Picard denke. Aber ja, es wäre halt, ich glaube, es wäre schon sowieso die ganze Crew, ne? Wäre schon eine spannende Crew mit all ihren Geschichten und all ihren Herkünften. Aber ja, ja. Du hast recht. Wir sind eigentlich ja hier einmal rund.
Ja. Und also mein Lieblingscharakter, weißt du ja, war Rock.
Ja. Ne?
Rock-Tag. So. Und auch da muss ich sagen, das liegt vor allen Dingen daran, wie sie sie am Anfang gezeichnet haben. Also anfangs wird Rock ja aufgrund ihrer Größe als eben gefährliches Steinmonster wahrgenommen. Und ich hatte das noch nicht mehr auf dem Schirm, dass sie denn diese tiefe Stimme auch noch hatte.
Ja.
Aber du hast natürlich recht, das kommt erst mit einer universalen Besetzung.
Ja.
Ne?
Ja.
In Wahrheit ist Rock eben sensibles, unschuldiges, junges Mädchen.
Ja.
Und das unter dem Trauma leidet in einer Arena als Monster zur Schau gestellt worden zu sein.
Ja, voll.
Und dementsprechend auch von der Gesellschaft ausgegrenzt worden zu sein. Das heißt, sie sucht immer, ne, also um mit Uhura zu sprechen, keep us connected, ne? Also sie sucht irgendwie die Connection, weil sie ja eigentlich ein kleines Kind ist. So. Und mitten in diesen Prozess, und dann könnte man ja jetzt sagen, okay, das ist eine Kinderserie, die erzählt jetzt einfach diesen Prozess, ne? Sie kommt zurück in die Gesellschaft und wird dann irgendwie anerkannt, vielleicht mit und findet immer mehr ihren Platz und sowas.
Ja, und so mit Learnings, ne, don't
genau,
judge the book by its cover und so weiter, ne? Also
genau.
da steckt ja schon auch so viel drin eigentlich, ne?
Und mitten in diesen Prozess schreiben sie dann diese Zeitschleife rein,
ja,
in der sie jahrelang nach technischen Lösungen sucht für ihre Probleme.
Ja.
Ne? Jahrelang völlig allein. So. Natürlich entwickelt die dann eine Leidenschaft für die Wissenschaft, weil die Wissenschaft ihr einziger Ausweg in dieser Situation ist. Und natürlich ist es aber auch gleichzeitig von in diesem Prozess des, ja, ich kann jetzt wieder Kind sein, ich bin jetzt wieder kein Monster, ist das der absolute Interruptus quasi.
Ja.
Ne? Also
ja.
Sie hat quasi eine, ich weiß nicht, wie man das in der Entwicklungspsychologie nennt, aber so eine Adoleszenzphase im Boost-Vorgang, weil im Endeffekt sie genau das, was sie eigentlich sein wollte, nämlich vom Monster eben zum kleinen Kind zu sein und dann eben dieses Kind auszuleben zu können, das darf sie in dem Moment nicht mehr. Und trotzdem ist es irgendwie gut, weil sie halt dann in etwas Gutes reinwächst und nicht eben wieder in das Monster-Ding. So.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch schon sagen, dass sie eigentlich hier nur stark traumatisiert aus dieser ganzen Nummer rausgehen kann. Ne? Also ich meine, wahrscheinlich hat sie schon von Tasla Mora das ein oder andere mitbekommen. Ne? Ich meine, wenn du da halt irgendwie vorgeführt wirst und nicht verstanden wirst und das, ne, wir wissen ja auch gar nicht, wie lange sie da war. Und dann noch über Jahre hinweg allein auf einem Schiff, ohne dass du weißt, wie es weitergeht und ob es jemals weitergeht, also ob jemals. Also sie, ich weiß nicht genau, ob ihr wirklich bewusst war, dass sie quasi das lösen kann. Also sie hat ja versucht, das Problem irgendwie zu verstehen und zu lösen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es in der ganzen Zeit dann auch irgendwie sowas wie eine Hoffnung gab, weil, ne, wenn man sich mal hineinversetzt in diese fiktive Situation, dass du da irgendwie allein auf so einem Schiff rumhängst und du weißt, irgendein Problem gibt's, aber du hast keine Ahnung, wie du es lösen kannst und vielleicht sitzt du hier für den Rest aller Tage allein auf diesem Schiff. Was für eine Horrorvorstellung.
Aber ja, im Übrigen vollständig versorgt. Ne? Also du hast keinen Ressourcenmangel.
Ja, ja, stimmt, ja.
Du hast nur einfach keine Freiheit.
Ja.
Also Freiheit im besten Sinne. Freiheit, dich in irgendeiner Weise neu zu orientieren oder sowas. Du bist einfach nur gefangen, ohne Ressourcenmangel, auf diesem Schiff und zwar allein. Das ist absolut traumatisierend.
Ja, so. Das kann man mal festhalten.
Aber inwiefern sie es dann schafft, eben positiv da rauszukommen und positiv alle ihre Fähigkeiten zu nutzen, einerseits als Wissenschaftsoffizierin der Gruppe, die alle möglichen Sachen löst, die ihre Bestimmung dann in der Xenobiologie findet, ne, und dann
ja
auch noch mit Jillian den Buckelwal spricht und sowas, ne, und im Endeffekt aber auch sagt, naja, ich bin aber halt auch riesig und ich kann auch bewusst meine physische Stärke auch mal für den Schutz meiner Freunde einsetzen,
ja,
ohne mich dann irgendwie auf die Rolle des Kämpfers reduzieren zu lassen. Das ist, finde ich brillant, wie das alles so dann ineinander greift und einfach so einen vielschichtigen Charakter da im Endeffekt rauswirft nach ein paar Folgen. Also nach 40 Folgen, ehrlicherweise.
Ja.
Aber ja, toll. Ja,
absolut. Wirklich spannender Charakter. Und wo du gerade die körperliche Vorteilhaftigkeit, Überlegenheit, da gibt's ein Wort für, Überlegenheit ansprichst. Vielleicht können wir da Schmidti noch mit reinholen, der vieles geschrieben hat, auch zu den alten Charakteren, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, aber er schreibt, dass, also einmal tatsächlich schreibt er, ich bin froh, dass ich Prodigy geschafft habe. Die Folgen habe ich eigentlich nur noch geschaut, um euren Podcast folgen zu können. Die ganze Zeitreisethematik wäre mir zu konfus, obwohl ich in Star Trek Zeitreisefolgen und Filme immer mochte. Und am Ende schreibt er, Lichtblicke waren für mich Gwyn, da waren wir schon, toller Charakter, und Murph, Klammer auf, witzig, Klammer zu. Aber Murph zum Beispiel ist ja nicht nur witzig, ne? Also der hat ja doch das ein oder andere Mal die Crew hier vor dem Verderben gerettet, ne?
Ja, da muss man natürlich sagen, Murph hat so ein bisschen die gradlinigste Entwicklung, finde ich, durchgemacht, ne? Also du hast am Anfang irgendwie so einen unstrukturierten Schleimklumpen, so mehr oder weniger ein Haustier der Gruppe, ne?
Ja.
Also das, was jetzt am Ende dieses Hybridwesen da von Rock Tuck ist, habe ich Bribble? Nee. Doch, Bribble, oder? Bribble
kommt mir einigermaßen bekannt vor, ja, könnte gut sein.
Ja, es ist ein Hybridwesen aus Tribble und Brock, naja, anyway. Bribble, glaube ich, genau. Das ist ja im Endeffekt quasi das Haustier von Rock Tuck. Und Murph war das am Anfang.
Ja.
Murph war das Haustier.
Ja, stimmt, so. Ja.
Und wird dann erst irgendwie als heimlicher Retter in der Not mehr oder weniger etabliert durch seine Unzerstörbarkeit und unkonventionelle Aktionen. Und durchläuft dann diese Metamorphose zu einer humanoiden Form, entwickelt sich zum offiziellen Sicherheitsoffizier und lernt dann eben seine Fähigkeiten gezielt im Kampf einzusetzen, weil ja Sicherheitsoffizier wird einfach gesucht, weil Rock macht's nicht. So.
Ja. Ne?
Ich finde, das ist eine sehr, sehr geradlinige Entwicklung von Murph.
Ja,
das
stimmt schon.
Aber
ja,
auch eine sehr überraschende, weil du eigentlich ja denkst, du brauchst ja so ein Haustiergestalt. Ich glaube, das haben sie auch irgendwann gedacht, deswegen haben sie Bribble wieder eingeführt, ne? Aber im Endeffekt brauchst du für eine Kinderserie so ein witziges Haustierding.
Ja.
So. Aber das ist Murph dann einfach irgendwann nicht mehr.
Ja. Und ehrlich gesagt ja auch einigermaßen schnell gibt es so diese Hinweise darauf, dass halt mehr in Murph steckt, als nur ein komischer Blob zu sein. Es gibt ja dann schon relativ früh diese Szene, dass er sich auf irgendeine Konsole wirft und dann irgendwie die Protostar irgendwo hinlenkt oder den Protoantrieb anschaltet oder ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also irgendwas.
Stimmt, ne? Da haben wir immer noch überlegt, ob es Zufall war.
Ne? Genau, ja. Und ne, diese Momente, die kommen ja dann immer wieder, dass Murph irgendwas macht und irgendwas, weiß ich nicht, fixt oder hinbekommt. Und dann eben halt auch diese Überlegenheit durch die große Flexibilität, also physische Flexibilität, ja, die ja doch das ein oder andere Leben gerettet hat schon. Ne?
Absolut.
Ja. Ja. Aber irgendwie spannender Charakter, ja.
Ja, schon. Ja, ich weiß nicht, ob du im Feedback weitergehen möchtest, aber grundsätzlich, wir sparen immer so ein bisschen Zero aus. Woran liegt das?
Vielleicht, weil Zero nicht so gut greifbar ist als Charakter. Ja, also das Problem ist, glaube ich, an Zero, dass Zero so ein bisschen die Androidenlücke füllt. Weißt du, diese, die Data.
Coming of Human.
Genau.
Ja.
Die Data, wie auch immer, Lücke, ne? Der ja eigentlich die Vulkanier-Lücke irgendwann mal geschlossen hat. Wobei es bei Data haben wir ja auch viel über Charakterentwicklung gesprochen und so, ne? Und eigentlich sehen wir bei Zero ja auch eine krasse Charakterentwicklung. Also von der normalen Gestalt in diesem eingesperrten kleinen Ding bis hin zu einem humanoiden Körper und wieder zurück plus allem, was damit zusammenhängt, also dem Erfahren von Tasten und Gefühlen und Liebe und also da passiert ja super viel eigentlich.
Ich glaube, dass uns beiden es einfach relativ schwer fällt, uns mit Zero irgendwo zu identifizieren. Mhm. Das liegt natürlich einerseits an Körperlosigkeit, medusanische Energieformen, das ist klar. Wo ja eigentlich eine spannende Story dahinter steckt, weil Zero war ja am Anfang ein Tool des Diviners.
Ja. Ne? Ja, ja.
Ein Folterwerkzeug. Und wollte das nicht sein. Völlig nachvollziehbarer Art und Weise. Und damit kann ich mich dann doch identifizieren. Aber vielleicht steht Zero auch für diese Identitätssuche im Rahmen von Queerness, wenn man es mal irgendwo übersetzt.
Ja.
Die wir beide jetzt vielleicht nicht so hatten, aber die ja da draußen sehr, sehr viele Personen haben, die irgendwie das Gefühl haben, oh, ich weiß gar nicht so richtig. Also einerseits natürlich eine Geschlechtlichkeit, die Zero überhaupt nicht hat. Und ich weiß auch vielleicht nicht so richtig, ob ich mich in dem Körper, den ich jetzt habe, hier wohlfühle. Und dann bekomme ich mal einen neuen Körper, weiß aber auch, dass dieser Körper vielleicht ein Ablaufdatum hat. Das ist alles irgendwie so ein bisschen Identitäts. Das ist ganz, eine ganz große Geschichte von Identitätssuche, ja, die Zero hier durchlebt. Und für mich nicht so richtig andockbar, aber ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem Horizont, so, der eingeschränkt ist.
Vielleicht. Ich habe jetzt so, während du das erzählst, weil ich meine, du musst dich ja nicht immer in alles hineinversetzen können, was du, ja, was du siehst oder was du liest oder wie auch immer. Ne? Also wenn es gut erzählt ist, und das war es eigentlich die meiste Zeit, finde ich. Ich habe so ein bisschen gefremdelt bei am Anfang bei dieser Körpersache. Da bin ich zuerst nicht so ganz mit klargekommen, weil es ja schon auch einfach ein großer Change ist, so, ne? Also das ist ja so eine komplett andere Figur. Das ist so ein bisschen wie wenn wir ja, nach, weiß ich nicht, 5 Staffeln Jadzia plötzlich Ezri da haben, ne?
6 Staffeln,
ja. 6 Staffeln,
ja. Ja, ich weiß nicht, ja, weil ich fand da auch die Einführung nicht so richtig gelungen mit diesem Lauf da, und das war alles so ein bisschen psychedelisch irgendwie. Ja, und
vielleicht lag es auch daran, ja.
Ja, also für mich war es nicht so richtig gelungen, und ich fand auch das Design dieses organischen Körpers ein bisschen problematisch, weil auch das war irgendwie so exotisch und mir fremd, weiß ich nicht.
So ein bisschen, ja, avatarisch.
Ja, vielleicht, genau. Ist auch Wahnsinn, wie wenig mich Avatar mit der gesamten Lore interessiert. Das ist wirklich, also, das muss man erstmal hinkriegen, dass einen so etwas so wenig interessiert. Das ist der erfolgreichste Film oder das erfolgreichste Filmgenre oder erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten. Mich interessiert das wirklich gar nicht.
Ist ganz witzig. Also ich habe tatsächlich, alle Filme gesehen und den letzten Film auch ganz bewusst mir angeguckt wegen der Effekte. Und dafür kann man es wirklich gut machen. Also das ist ein Film, also 3D spielt ja eigentlich kaum noch eine Rolle, aber das ist ein Film, oder das sind Filme, 3 habe ich noch nicht gesehen, die man sich einfach super gut im Kino angucken kann, um sich anzuschauen, wo denn der Stand der Technik ist. Und ich finde, 2 hatte jetzt auch eine okaye Story. 1 war die Story auch irgendwie, ja, aber es war ein großes Märchen. 2 im Prinzip auch. Bitte was?
Pocahontas.
Ja, es ist jetzt nicht total crazy Überraschendes, aber es hat schon irgendwie, es hat ein bisschen was mit Umweltschutz zu tun. Und
also in dem Spiel, das ich gerade gerne spiele, steht wirklich 1:1, ist moderne Pocahontas-Verfilmung.
Das ist ja witzig. Welches Spiel spielst du denn?
Mit welchem Spiel war das denn nochmal? Ich glaube, das war in Quick Stop.
Ich habe keine Ahnung. Nie gehört.
Naja.
Wie dem auch sei, ich würde...
Nee, es war ein Gravity. Genau, aber trotzdem ATM-Gemiss. Aber ja, Gravity, genau.
Ich würde mir auf jeden Fall jetzt hier Teil 3 angucken.
Ja, mach.
Ja. Mach ich auch. Nicht. Ja, ich weiß, ohne dich. Es ist okay. Ich habe da meine Menschen für.
Ich würde eher nochmal mir angucken, It's Time to Fly, Defying Gravity. Zum Beispiel jetzt. Also während ihr das gerade hören könnt, bin ich im Kino.
Ein anderes Problem mit Zero könnte sein, dass so viele auch spannende und vielleicht andockbare Geschichten erzählt worden sind. Das Martinshorn ist bei uns, nicht bei euch. Auch übrigens bei mir und nicht bei dir, falls du dich das fragst. Ja.
Das ist eine gute Nachricht für mich, ja, auch.
Absolut. Dass es vielleicht so viele Charakterentwicklungsgeschichten gegeben hat, also ja auch nicht nur von unseren jungen Prodigies, sondern ja auch von den anderen älteren Charakteren, dass du dich auch wirklich anstrengen musst mit einer Geschichte, damit die hier durchdringt bei 20 Minuten Folgen. Und ne, vielleicht ist es am Ende auch so ein bisschen untergegangen.
Ja, aber sie haben ja schon da auch relativ viel Raum für gegeben, für diese Geschichte.
Weiß ich nicht, ob das untergegangen ist. Hm.
Vielleicht war es auch einfach nicht so eine super Geschichte.
möglich.
Man muss ja auch nicht alles total toll finden an dieser Serie. Und ich finde, die Geschichte rund um Zero war nicht so toll, ehrlich gesagt.
Ja. Ich kann das nachvollziehen, ja. Aber wir können ja mit den Prodigies noch ein bisschen weitermachen, bevor wir vielleicht dann hier auch noch zu dem einen oder anderen Kommentar in Richtung der älteren Charaktere, also mit älter meine ich erstens mal lebensälter, aber halt auch aus den älteren Serien kommen.
Ja, gerne. Über wen willst du noch reden?
Wen haben wir noch? Also Dell fehlt auf jeden Fall noch.
Dell und Jankum.
Und Jankum natürlich, genau. Und dann fangen wir noch mit Jankum an, der, glaube ich, wo wir jetzt so viel von Charakterentwicklung gesprochen haben, die überschaubarste Charakterentwicklung hat.
Ja, also der ist ja am Anfang ein streitsüchtiger, arroganter Tellerit und am Ende ist er es auch. Ne? Ja. So, und der spricht am Anfang über sich in der dritten Person und am Ende macht das auch noch ab und zu.
Ja.
So. Erfährt aber dann ja auch irgendwann, dass er ein Waisenkind von einem telleritischen Schlafschiff war und seine herbe Art eine Schutzreaktion auf seine einsame Vergangenheit ist irgendwo.
Ja, ja, ja.
Das heißt, er versucht in der zweiten Staffel kurzzeitig höflich und angepasst zu sein, merkt dann aber, ja, aber bin irgendwie nicht ich.
Ja,
ja, also eine große Charakterentwicklung ist da nicht, aber er ist schon irgendwie auch, also ich mochte ihn irgendwie,
ja.
Aber das war mehr so Beiwerk. Also da ist jetzt tatsächlich nicht so richtig viel passiert. Da war diese kurze Rückblicksfolge dazu, warum der überhaupt über sich in der dritten Person spricht.
Ja.
Aber im Endeffekt, ja,
viel ist, mehr war da nicht. Ist schön, dass er da ist, genau. Und ja. Das ist halt so ein bisschen so der Comic Relief immer mal wieder irgendwie. Ne? Da kommt dann nochmal irgendeine Punchline von ihm und oder er hat halt das Tool, das die Situation rettet oder so. Ja, aber genau, das war jetzt vielleicht die Figur, mit der am wenigsten passiert ist. Also ich glaube, da ist mit Murph mehr passiert.
Ja, ordentlich. Ja. Also mit Murph ist ja sowieso viel passiert.
Ja, wenn du dir allein diese Folge, als er da mit diesen Tieren da im Wasser kommuniziert, wie war das denn noch gleich? Da hat er
ja,
doch
der hat's, die. Genau, die, mit Jillian. Der kann halt das, ja. Der kann halt da bestimmte Frequenzen einfach sehr, sehr gut verstehen.
Ja, genau. Ja.
Wir können mal in Dell reingehen, weil Dell ist natürlich eigentlich als Hauptcharakter angelegt.
Ne? Ja, irgendwie schon.
Er ist der Erste, den wir sehen auf Taslamora, ist so ein rebellischer, impulsiver Jugendlicher, 16, 17 Jahre, hat man am Anfang gecheckt.
Ja.
Und der denkt am Anfang nur an seinen eigenen Vorteil. Ne? Also die Flucht aus der Strafkolonie und kennt weder seine Herkunft noch seine Spezies, der weiß einfach nur, er will ja weg, ne? Weil es ist scheiße da. So.
Ja.
Geht dementsprechend, wenn er mit Rock zusammen die Protostar findet, besetzt er sofort den Sessel des Captain.
Ne? Ja.
Und sagt dann auch, als Hologramm Janeway auftaucht, also, ja, was ist mit dir los? Also Autoritäten sehe ich ehrlich gesagt gar nicht jetzt gerade hier. Ne? So, hau mal ab.
Ja, also nicht unbedingt Sternflottenmaterial, könnte man sagen.
Genau. Aber man merkt dann doch relativ schnell, ich glaube, aus diesem Wunschplaneten, wo sich alle Wünsche erfüllen, ne, da offenbart sich seine tiefe Unsicherheit und Sehnsucht nach Identität und familiärer Bindung,
ja,
ne, weil er einfach selber nicht genau weiß und das da auch nicht erfährt, wer denn eigentlich seine Familie ist.
So,
ne. Lernt dann gleichzeitig aber auch, wie schwierig es ist, das Captain zu sein, weil er muss ja den Kobayashi Maru-Test machen.
Ja, ne? Ja, genau.
Und dass er da tatsächlich überhaupt auch mal seine Crew an erste Stelle setzen muss, das ist natürlich auch eine Nummer, die er überhaupt nicht so im Konzept hatte, ne? In seinem egoistischen Konzept, was er hatte. Ja,
ja, ich find das ganz spannend, also gerade so in dieser Phase, ne? Also als er dann immer wieder versucht, Captain zu sein und dann immer auch wieder an sich selber scheitert, das tut ja auch so ein bisschen weh zuzugucken, ne? Das ist ja so dieser Wunsch, den du spürst nach Anerkennung, nach einer Bestimmung, nach vielleicht auch sowas wie Macht oder so, ne? Und immer wieder scheitert er dann so ein bisschen an sich selber auch ein Stück weit, also weil er halt auch dann irgendwie hier das temporale Mechanics 101 nicht liest oder so, ne? Also er scheitert halt immer wieder so ein bisschen an seiner Attitüde.
Ja.
Und
das kommt ja vor allen Dingen später noch. Ja. Ne? Aber in dieser ersten Staffel kommen dann ja die großen Identitätskrisen. Ne? Also erstmal kommt seine Ferengi-Ziehmutter, ne, die quasi verrät, dass sie ihn als Kind verkauft hat. Ne?
Ja.
Und auf der anderen Seite fährt kommt dann durch diesen Identitätsscanner, ne, durch diesen Genetikscanner, bei dem sie da sind, falls gar nicht mal, wie sie da hingekommen sind, da erfährt er ja, dass
so einer, so ein Planeten.
Wissenschaftsstation, irgendwie sowas, ne?
War das nicht so, so ein Planet wie bei, hier, Picard, Staffel 1, Folge 6? Wie hieß er denn noch?
Was wäre das dann für ein Planet gewesen? Staffel 1, Folge 6, waren sie ja nicht nur unterwegs?
Ja, hier diese unsere Lieblingsfolge.
Nepenthe?
Nee, davor die. Nepenthe 7, oder?
Nepenthe 7, ja.
Ja, aber Stardust City Rack.
Ach so, da, bei sowas war das? Okay.
Ja, aber ich weiß auch nicht mehr genau, ja.
Ja. Auf jeden Fall erfährt er da, dass er ein genetisches Experiment ist. Ein DNA von 26 verschiedenen Spezies hat.
Ne? Ja.
Und das ist natürlich dann absolut die Identitätskrise. Erstmal ist er als Kind verkauft worden und zweitens ist er im Prinzip ein Fehler. So fühlt er sich zumindest irgendwie.
Ja, oder es fühlt sich nicht so an, als wäre es was total bis zu Ende geplantes oder so, ne? Also,
ja. Und da ist er dann vollkommen am Boden, ne? Und weiß überhaupt nicht mehr. Erstens, er hat diese ganzen Rücksetzungen als Captain. Er merkt, dass er nicht so richtig geeignet ist für die Rolle, die er sich eigentlich gesehen hat. Er ist der Einzige, der überhaupt keine familiäre Bindung hat. Er empfindet sich als Fehler. Der liegt wirklich absolut am Boden. Und dann, dass er da wieder rauskommt. Und das schafft er natürlich nur mit der Gemeinschaft seiner Prodigies, ne? Und er erkennt dann schließlich, dass er kein Fehler ist, dass sein Wert nicht in seiner DNA liegt, sondern eben in seiner Loyalität zur Crew und seinem Gemeinschaftsgefühl.
Ja.
Und ist dann am Ende dieses Weges dann bereit, bereit, sich selbst mit der Protostar zu opfern, um die Sternflotte zu retten. Muss er im Endeffekt nicht, aber er wäre dazu bereit.
Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, ne? Also das ist schon krass. Und auch so dieses dann am Ende seine Rolle gefunden haben, ne? Als er dann in der Schlusssequenz davor, als sie vor den beiden Sesseln stehen und Gwyn Captain wird und er irgendwie verstanden hat, was ihm besser liegt, so, ne? Wo seine Erfüllung sein kann. Ja, das ist schon fast rührend eigentlich am Ende.
Genau, also er erkennt sich selbst, ne, im besten Sinne.
Ja.
Er erkennt sich selbst, er erkennt, dass Gwyn die geborene Anführerin ist, er ist stolz auf das Nummer 1 sein, ne, und zusammenfassend lässt sich dann sagen, das ist eine Reise von der Suche nach einem Titel hin zur Annahme einer Verantwortung.
Ja.
Ne? Also er wollte eigentlich am Anfang immer den Titel haben, er wollte Captain sein und dann am Ende merkt er, naja, aber eigentlich bin ich in der Lage, Verantwortung zu übernehmen und das mache ich jetzt auch.
Ja, ja.
Weil mich meine Taten definieren und nicht meine Herkunft. So. Und auch nicht irgendein Titel. So. Das, was ich mache, definiert mich. Es ist im besten Sinne schon irgendwie eine existenzialistische Reise, die da hier durchmacht.
Ja, das stimmt. Wenn wir da gerade sind, wir haben ja zeitweise immer wieder so ein bisschen gefremdelt oder nicht so ganz nachvollziehen können, was da eigentlich zwischen Gwyn und Dal passiert. So retrospektiv. Ja. Geht dir das immer noch so?
Ja. Ich weiß, also um es jetzt mal sehr, sehr positiv auszudrücken, ich glaube, sie erzählen das so teenagermäßig, dass sie selber nicht genau wissen, was da passiert. Also vor allen Dingen Dal, das selber nicht genau weiß, was da passiert. Er ist total fasziniert von Gwyn.
Ja.
Und gleichzeitig ist er nicht. Also wird hier nicht auch ein bisschen dieses Janeway-Chakotay-Ding gespiegelt?
Er hat also tausendmal berührt, aber nie ist was passiert hier.
Ja, und Chakotay, der unfassbar fasziniert von Janeway ist, aber Janeway über ihm steht.
Hm.
Und zwar vollständig über ihm steht. Das heißt, da wird immer so ein bisschen angedeutet, ja, wir könnten ja auch zusammen irgendwie und sowas.
Aber eigentlich aber sind sie nicht im gleichen Game. So, man alle fühlen, genau. Dass eigentlich klappt, das funktioniert nicht so. Ja.
Genau. Also, I love him, I love her, but she's a 10.
Ja, so. Ja, ja. And I'm a 6.
Genau.
So. Was natürlich alles Bullshit ist, weil das kann ja trotzdem funktionieren, aber manchmal.
Richtig, klar.
Manchmal funktioniert es dann vielleicht auch nicht, genau deswegen.
Ja, aber das kommt mir gerade erst als Idee. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Spiegelung, weil eigentlich sind Janeway und Chakotay genau wie Gwyn und Dal. So.
Ja,
da ist immer so ein bisschen was, aber gleichzeitig hat man das Gefühl, ja, aber sie lässt sich doch nicht auf den ein. Das liegt nicht daran, dass der so doof ist, sondern dass sie so toll ist.
Ja.
So.
Ja.
und da irgendwo auch drüber steht, über diese Gefühle, die da irgendwo eine Rolle spielen könnten. Ja.
Obwohl sie
und
ja.
Das Janeway ja. sucht dann irgendwann die Flucht in Richtung ihrer Hologramme und unterhält sich mit Leonardo da Vinci und sowas, ne? Weil sie merkt, okay, das ist, also eigentlich sind alle hier out of my league. Und zwar im schlechteren Sinne, so.
Ja. Ja, Janeway ist irgendwie einsam, ne? Wobei Gwyn, ja. bei ihr habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie könnte sich den Teil quasi nehmen, der sie anspricht bei Dell, und das wäre okay, so. Also das wäre, also sie hat ja.
Dafür ist sie aber auch zu toll. Das macht sie nicht. Das wäre ja irgendwo außen und das wäre irgendwie ja. irgendwo Missbrauch. So.
Ja, vielleicht. Aber sie hat ja schon echt eine tiefe Zuneigung für ihn. So würde ich es interpretieren.
Ja, im Sinne von Freundschaft und Gemeinschaft, weil sie merkt, dass sie in ihm einen absoluten loyalen Begleiter hat. Und das ist etwas, was sie sehr, sehr hoch schätzt. Aber gleichzeitig will sie ihn sicherlich nicht als Love Interest. Hm. Und so bleibt Dahl am Ende natürlich auch ein bisschen allein, weil er hat auch dann irgendwann mal mit Majel so ein bisschen geliebäugelt, aber Majel hat eine sehr, sehr, also die Majel ist ja auch eine Charakterentwicklung hinter sich, ja. war am Anfang irgendwie Elite-Kandidatin der Nova Squadron, aber dann entwickelt sie eben so diese tiefe, telepathische, emotionale Verbindung zu Zero.
Ja.
So.
Und Dahl bleibt wieder auf der Strecke quasi, ja.
Genau. Also ich weiß auch nicht, Dahl hatte ja auch nicht da totale Ambitionen reingesetzt, aber Dahl ist im Endeffekt ist doch schon ein einsamer kleiner Kerl. Ja. Genau wie Chakotay halt ein einsamer kleiner Kerl ist.
Ja, solange er das Hologramm nicht hat.
Ja, genau. Also war das der Lebenstipp für Dahl?
Ich weiß nicht.
Programmier den Hologramm. Besser so?
Können wir ja gleich nochmal drauf schauen, wenn wir bei Chakotay vorbeifliegen.
Ja. Ja, das hat man ja im Prinzip schon gemacht eben.
Ah, ja, stimmt, da sind wir eben schon gewesen, du hast völlig recht, ja. Ja, am Ende ist es ein bisschen auch eine tragische Figur, auch wenn sie so für sich ja zumindest einen Platz gefunden hat und vielleicht wird von da an auch irgendwie alles gut oder besser.
Mhm.
Und ja, weiß ich auch nicht. Also gut, in einer, ich sehe die beiden jetzt auch nicht in der nächsten Staffel Prodigy, die es nicht gibt, dann irgendwann zusammenkommen und dann entscheiden sie gemeinsam über das Schicksal des Schiffs oder so.
Ja. Ja, ja. Dahl ist schon wirklich auch eine traurige Figur. Das kann man auch bis zum Ende irgendwo sagen, weil
ja.
sie muss viel akzeptieren in ihrem Leben.
Aber es ist natürlich auch so ein bisschen Sinnbild für das Erwachsenwerden, ne? Also ich meine, Erwachsenwerden ist halt auch Kacke, so, ne? Und es gibt diese traurigen Phasen, ne? Also früher oder später machst du solche Erfahrungen, musst dich finden, machst Rückschritte, verliebst dich in die falschen Personen und musst halt irgendwie gucken, dass du irgendwann die Kurve bekommst. Und ich glaube, das sehen wir hier auch ein Stück weit, ne?
Irgendwie schon, ja.
Spannende
Figuren, könnte man sagen. Wir haben im Prinzip noch nicht so über die beiden Janeways gesprochen, über Hologramm Janeway und Admiral Janeway.
Ja, wir können vielleicht hier so ein bisschen bei Schmidi weitermachen, der eben noch gesagt hat, dass er so ein bisschen mit Prodigy gefremdelt hat, ne, Zeitreise-Thematik und so weiter. Und er schreibt, Janeway und besonders Chakotay gehören nicht zu meinen Lieblingscharakteren, das hat Prodigy leider nicht geändert und er nimmt noch den Doktor mit rein. Der Doktor, den mochte ich eigentlich, aber in Prodigy hat er mich ab und an genervt. Und das könnte uns ja Gelegenheit geben, sowohl mal über den nicht gemochten Charakter Janeway und den nicht eigentlich gemochten Doktor, aber dann doch irgendwie zum Nervobjekt gewordenen Doktor zu sprechen.
Tja.
Ja. Wo willst du anfangen?
Was hattest du zu sagen?
Beim Doktor, finde ich, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, was Schmidi da so fühlt. Also genervt hat er mich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Was mich vielleicht genervt hat an ihm, ist, dass er nicht da gewesen ist. So, das habe ich irgendwie zwischendurch auch mal, glaube ich, zu dir gesagt und du hast es nicht so ganz gefühlt oder so. Also ich finde, dass man von dem Doktor, den man halt in Voyager kennenlernt, fühlt man nicht so viel in dieser Serie. Irgendwie, da kommt nicht so viel rüber. Er ist mehr so Plot-Tool und erzählt hier und da mal ein bisschen was. Ja klar, dann kommt noch seine Buchgeschichte irgendwie dazu, aber irgendwie ist er am Ende. Also er bleibt irgendwie ein bisschen konturlos, im Gegensatz zu dem, was wir halt irgendwie über natürlich in vielen Folgen über viele Jahre Voyager erlebt haben, ne?
Er ist halt auch radikal Nebencharakter, oder?
Also ja, ist er.
Das ist am ehesten der uns noch viel mehr als Janeway und Chakotay so ein bisschen als Anknüpfungspunkt für alte Star Trek-Fans dienen soll. Und ich bin ja gespannt, ob er das auch in der neuen Serie tun wird, ne?
Ja.
Über die wir sprechen, zum Beispiel am 17.01. in unserer Live-Show, zu der ihr immer noch Karten kaufen könnt. Wahrscheinlich. Geht mal in den Shop.
Sowohl Karten übrigens für die Live-Sause vor Ort, wenn da noch welche da sind, und Streaming-Karten, wenn keine mehr da sind oder wenn ihr keinen Bock habt, nach Köln zu kommen. Das wird ein ganz großes Fest. Gut, dass du das nochmal erwähnst. Am 17.01.2026. Ihr könnt mit dabei sein und wir freuen uns.
Ich finde, dass der Doktor hier in dieser Serie tatsächlich keine besondere Tiefe aufgebaut hat, sondern uns mehr oder weniger immer so als One-Liner nochmal drin erinnert hat, wer er eigentlich ist.
Ja.
Und damit konsistent auch mit dem Doktor der Voyager war. Das finde ich aber überhaupt nicht schlimm, weil der Doktor der Voyager war die beste Figur bei Voyager. Das wissen ja auch alle, dass es die beste Figur war. Das wussten auch irgendwann die Macher von Voyager. Ja. Deswegen haben sie irgendwann nur noch den Doktor und Seven of Nine gezeigt.
Ja.
Aber im Endeffekt gibt es mal kurz so ein bisschen Tiefe, also so eine besondere tiefe Verbindung zu Zero aufbaut, weil, hey, wir sind beide künstliche Lebensformen, wir haben beide existenzielle Krisen rund um den Verlust von organischen Körpern irgendwo. Oder
ist Zero eine künstliche Nicht-Existenz?
Nee, stimmt. Aber eine
körperlose
Lebensform aus Energie. Eine
photonische.
Genau, eine photonische. Irgendwo photonische. Ich weiß nicht, ob das Photonen sind bei Zero. Auf jeden Fall ist es Energie.
Ja.
Aber Zero verliert seinen organischen Körper. Der Doktor hadert damit, dass er nie einen bekommen hat. Und ich finde, da ist noch so ein Moment, der am ehesten irgendwie Tiefe war. Aber im Endeffekt ist der Doktor sehr konsistent zu der Figur, die auf Voyager gespielt worden ist. Genauso mit den heroischen Momenten, genauso mit den spaßigen Momenten, mit den leichten Mentorenmomenten, mit der leichten Verpeiltheit, die ab und zu mal da an den Tag legt, die aber selber immer wieder überspielt. Das fand ich ehrlich gesagt sehr konsistent, ja, und mit wenig Charakterentwicklung. Muss er aber auch nicht hier machen als so eine absolute Nebenfigur.
Ja, absolut. Aber ne, und vor allen Dingen ist vielleicht auch bei denen, also wenn wir jetzt auf die Figuren von Voyager gucken, die wir jetzt hier sehen, ist beim Doktor wahrscheinlich am ehesten auch nichts nötig zu tun. Also abgesehen davon, dass einfach nicht viel Raum für den Doktor hier da ist, ne? Aber es ist, die Figur ist halt irgendwie, wie du schon gesagt hast, ist halt vielleicht der beste Charakter aus der Serie. Es ist eigentlich auch gut auserzählt, so, ne, mit dem kann man halt immer mal wieder irgendwie was machen, aber da fühlt man nicht irgendwie sowas wie, ach schade, dass sie nicht zu Ende erzählt worden ist, so, ne, und bei den anderen vielleicht schon eher, also vor allen Dingen halt bei Chakotay oder Harry Kim oder so.
Ja, da wäre noch ein bisschen Raum gewesen.
Ja.
Irgendwann werden wir Harry Kim nochmal wiedersehen.
Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, ja.
Ja, wir haben ihn ja, glaube ich, in Lower Decks gesehen auch, ne?
Also. Stimmt. Ja, stimmt. Da war irgendwas.
Ja.
Ja, dann fehlt vielleicht mit dem Blick auf die Voyager oder Ex-Voyager-Charaktere eigentlich nur noch Janeway.
Janeway beziehungsweise Hologramm-Janeway, ne? Also bei Hologramm-Janeway haben wir ja Charakterentwicklung. Ne? Sie startet als strenges Trainingshologramm, entwickelt über ihre Programmierung hinaus emotionale Bindungen und mütterliche Zuneigung, könnte man fast sagen, zu unseren Prodigies. Wird dann vom Living Construct korrumpiert, erlangt aber ihre Autonomie zurück und opfert ihr Programm dann, um die Föderationsflotte zu retten, kehrt durch ein Backup auf der Voyager A zurück und übernimmt schließlich dann im Endeffekt als Emergency Command Hologram die dauerhafte Ausbildung der Crew of the neuen Prodigy.
Ja.
Und das finde ich im Endeffekt einen ganz schönen Arc eigentlich.
Toller Arc, ja, absolut.
Ja. Auch mit dem Struggeln zwischendurch, bei dem sie dann auch noch mit dem Doktor drüber spricht. Und der Doktor ja auch im Endeffekt die Lösung findet mit seinem EMH-Backup-Tool.
Backup, ja.
Ne? Genau. Aber diesen Struggeln, ja, aber jetzt habe ich ja eigentlich sowas wie meinen Charakter aufgebaut. Und ja, klar, könnt ihr mich irgendwie zurücksetzen und dann bin ich wieder da. Aber dann verliere ich ja alle meine Erinnerungen. Das ist ja schon irgendwie scheiße.
Ja, so, ne? Ja, voll. Ja.
Und das ist natürlich auch ein spannendes Fazit, wenn ein Hologramm sagt, dann ist es doch scheiße, wenn ich meine Erinnerung verliere.
So. Ja, genau. Und da kann man auch irgendwann schon relativ bald die Frage stellen nach, was ist hier eigentlich Leben und was nicht. Ja. Und darf man eigentlich Erinnerungen löschen? Ne?
Ja, so. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Also das finde ich auch schon wirklich eine schön erzählte Story. Und ich finde fast eine größere Story als Admiral Janeway hier eigentlich durchlebt.
Ich glaube, da kannst du das Finde auch einfach weglassen, weil ich fand das total faszinierend, dass wir ja hier zweimal Janeway erleben und einmal interessiert mich Janeway total und einmal eigentlich gar nicht so wahnsinnig. Also die Voyager Janeway, die ist da, ist irgendwie ganz nett, aber die bleibt irgendwie flach und wir reden hier vom gleichen Charakter. Also das, ich find's wirklich faszinierend. Und diese Voyager Janeway, die hat mich wirklich mitgenommen. Die fand ich, die Hologramm Janeway, die Prodigy Janeway, hat mich wirklich mitgenommen. Die fand ich ganz, ganz hervorragend. Also auch so, wie sie, da war viel mehr Tiefe, Wärme, viel mehr Zuneigung, viel mehr Teamgefühl, viel mehr Entwicklung drin. Und die fand ich wirklich richtig, richtig toll. Ja, mit der anderen Janeway passiert auch so ein bisschen was, aber gemessen an dem, was mit der anderen Janeway passiert, ist es fast nahezu vernachlässigbar. Und das finde ich schon echt witzig.
Ah, das weiß ich nicht. Da weiß ich nicht, ob ich dir recht gebe. Ich finde schon, dass die Story, also natürlich ist es nur in der zweiten Staffel, in der ersten Staffel wird es nur so ganz leicht angedeutet, ja. Aber in der zweiten Staffel wird Admiral Janeway doch auch deutlich gezeichnet und natürlich einerseits konsistent zu Voyager, ne, sie dieses, ja, also ehrlicherweise lasse ich mir auch nicht alles sagen, so, und kommt mal klar, ich mache trotzdem, was ich will.
Ja.
Aber andererseits auch von genau dieser Haltung, die sie ja ununterbrochen zeigen musste, die sie in Voyager 7 Staffeln lang zeigen musste, die sie hier aber auch wieder zeigen musste, weil Jellicoe auch ein Arsch ist, dass sie da irgendwann müde wird und dann auch sagt, ey, ja, aber ich habe auch echt keinen Bock mehr. So, ey, ich kann mich auch einfach hier in dieses Landhaus zurückziehen. Gerade wenn die Politik immer beschissener wird und Jellicoe mich unfassbar nervt, dann gehe ich halt irgendwann in Ruhestand. Und dann geht sie ja dahin.
So. Also den Arc finde ich auch toll. Also ich finde, das ist auch für Janeway ist das auch ein total nachvollziehbarer Arc, ne? Die schon eine sehr stolze Frau und Captain ist mit Durchblick und wenn dann irgendwie die Leute irgendwie immer mehr am Rad drehen und sagen so, ja, so muss es laufen oder wir machen das oder sowas, ne, dann ist es, finde ich, super konsequent zu sagen, okay, Janeway hat keinen Bock auf diese Kompromisse, so, sie ist keine Frau für Kompromisse, so, die will halt irgendwie einen ordentlichen
Zumindest
Job machen.
Zumindest nicht für Kompromisse auf Basis, auf Kosten anderer.
Ja, genau.
So, das will sie einfach nicht.
Ja. Und das finde ich auch wirklich sehr schön zu Ende erzählt, aber to be honest, waren das halt irgendwie zwei Folgen am Ende irgendwie von 40, wo dann hier so ein bisschen, ne, also die eine Folge, wo sie mal ein bisschen gestruggelt hat und das angedeutet hat, dass vielleicht irgendwann Schluss sein soll und dann halt irgendwie die Folge, wo wir sehen, dass Schluss ist, so, ne. Und der Rest, den fand ich jetzt, ja klar, hast du immer mal wieder irgendwie gemerkt, dass die auch so ein bisschen Beziehung aufbaut zu unserer jungen Crew und dass sie die unterstützt und das ist irgendwie alles ganz, also es hat mich überhaupt, es war jetzt nicht langweilig und es war jetzt irgendwie auch nicht doof oder so, ich bin da auch total happy mit, aber ich finde, an Tiefe kommt das lange nicht ran an das, was Hologramm Janeway, auch wenn die so zwischendurch ab und zu mal verloren geht, ne, die ist ja auch nicht die ganze Zeit in der Erzählung mit dabei, aber so unterm Strich finde ich Hologramm Janeway deutlich interessanter.
Ja, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Ja. Es wird ja auch viel mehr von ihr erzählt, das muss man ja wirklich sagen.
Ja.
Ja, jetzt haben wir aber sehr, sehr viele positive Sachen gesagt über diese Serie. Und bei dem Rückblick auf alle Charaktere, beziehungsweise auf die Protagonisten, die Antagonisten haben wir jetzt mal ein bisschen ausgespart. Jetzt bleibt natürlich aber diese eine spannende Frage.
Ja.
Warum war Prodigy nicht erfolgreich? Weil das war's nicht. Das müssen wir jetzt einfach mal so sagen. Ja.
Also vielleicht inhaltlich, da erinnere ich jetzt gerade nochmal hier an Schmidi, ne? Der ja einen Struggle hatte mit der Zeitreisethematik.
Mhm.
Also das kann ich schon auch irgendwie nachvollziehen, dass das vielleicht zumindest ab Staffel 2 dann irgendwie so ein bisschen anstrengender wird, wenn man da irgendwie da nicht mehr so richtig durchblickt und vor allen Dingen nicht, wie wir das hier alle tun, ne, wenn ihr auch diesen Podcast hört, euch zu sehr, sehr ausführlich halt damit beschäftigt, ne, was da so in dieser Serie passiert, wenn man es einfach nur so wegguckt.
Mhm.
Naja, und ich glaube, es liegt dann am Ende auch an so trivialen Dingen wie A, Marketing und B, Zielgruppen-Clash oder Ungenauigkeiten, Unklarheiten, eine fehlende Haltung für die passende Zielgruppe, sowas?
Du meinst, ja, also das ist das, was ich ja immer vermutet hatte irgendwie, ne? Also die Hürde für alte Star Trek-Fans, die Star Trek genauso lieben, wie es, ja, von welche Werte es ausstrahlt, wie es gute Geschichten erzählt und ja, die mit Star Trek auch groß geworden sind. Die Hürde, diese Serie zu gucken, ist wegen der Optik zu hoch und vielleicht auch wegen diesen anfänglichen Allüren, eine Kinderserie zu sein, die man am Anfang schon durchaus mal merkt, mit Dahl als super nervigen Teenager-Charakter und sowas.
Ja, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, ne? Wir haben das, glaube ich, sogar in der ersten Folge, unserer ersten Folge thematisiert, nachdem wir die erste Folge Prodigy gesehen haben. Wir haben die Serie auch liegen lassen. Also wir haben jetzt nicht darauf gedrängt, klar, wir hatten auch immer irgendwas anderes zu tun, aber wir haben jetzt nicht total darauf gedrängt, diese Serie zu besprechen, auch weil wir, glaube ich, beide so ein bisschen das Gefühl hatten, das machen wir dann halt irgendwann, also wenn wirklich gar nichts mehr geht, dann nehmen wir halt diese komische animierte Kinderserie und gucken da mal rein und dann wird's vielleicht irgendwie ganz nett, so, ne? Aber das ist ja nichts, ne, das meine ich auch mit Marketing, das ist ja nichts, was an uns herangetragen worden ist mit, hey, das ist eine krasse Weiterentwicklung und hier, da ist deep und erzählt spannende Star Trek-Geschichten. Also so ist es ja nicht vermarktet worden, wenn es überhaupt vermarktet worden ist, bei diesem Chaos zwischen Netflix, Paramount und Nickelodeon und was weiß ich nicht noch alles.
Ja,
ne?
Ja. Ja, und dann ist die Frage, warum hat es denn dann die, also das, du meinst, es ist ein reines Marketingproblem, dass es die Jugendlichen nicht angesprochen hat, die ja grundsätzlich auf diese Optik auch irgendwo vielleicht anspringen. Die Leute, die Trollhunters gesehen haben oder so.
Ja, ich glaube, es hat niemanden angesprochen am Ende. Also die Leute, die es ansprechen sollte, also junge Menschen, ne, vielleicht auch irgendwie so diese Star Wars oder Marvel-Leute, die halt irgendwie da so nachwachsen, die hat es irgendwie nicht erreicht. Vielleicht, weil die auch genug zu gucken haben oder weil es halt irgendwie, keine Ahnung, in den USA nicht vorgedrungen. Also ich vermute mal, dass die USA halt immer noch der primäre Zielmarkt sind und da ist es halt irgendwie nicht durchgekommen, so, ne? Und die alten Star Trek-Fans, die gucken es halt nicht, weil es eine animierte Serie ist. Und als, ja, also ich glaube, das reicht schon fast, ne? Weil es eine animierte Serie ist. Wir mussten ja auch bei Lower Decks erstmal lernen, dass animierte Serien irgendwie interessant sein können und auch eine andere Zielgruppe haben können als junge Menschen, so. Und jetzt ist die auch noch für junge Menschen gemacht gewesen. Also, wer soll sie gucken?
Naja. Die Leute, die dann irgendwie Bock bekommen sollten auf das alte Star Trek durch diese Serie. Ja, aber dafür ist die Einstiegshürde vielleicht dann doch irgendwie zu hoch gewesen.
Es ist ein bisschen tragisch am Ende, ne? Weil es sind wirklich tolle Geschichten, die hier erzählt werden. Es sind tolle Charaktere, die aber in der Form offensichtlich nicht so verfangen haben. Ne? Vielleicht hätten sie doch lieber eine Live-Action-Serie daraus machen sollen.
Naja, aber sowas Ähnliches werden sie ja jetzt versuchen, ab dem 15.01. mit Starfleet Academy. Ne? Sie werden versuchen, eine Live-Action-Serie für jüngeres Publikum zu machen, aber auch nicht zu junges Publikum. Ein Publikum, das durchaus mit Drama umgehen kann, aber grundsätzlich vielleicht auch noch mehr an Coming-of-Age interessiert sind, als Leute, die ihr Age schon gekammt haben.
Wow. Hey, bitte.
Vielleicht ist dann dieser nächste Versuch, vielleicht wird der von Erfolg gekrönt sein. Ich finde es sehr, sehr schade, dass Prodigy nicht erfolgreich war. Aber gleichzeitig, du hast es völlig zu Recht gesagt, man sieht es ja auch in unserem eigenen Interesse, das wäre an anderen Serien größer gewesen.
Ja.
Punkt.
Auf der einen Seite, um es positiv zu formulieren, und vielleicht kann ich da jetzt noch irgendwie zwei, drei abschließend freundliche Nachrichten vorlesen, hat es uns am Ende ja erreicht und offensichtlich auch berührt. Und das ist ja schon mal was. Ne? Also wir haben, ich würde fast sagen, wieder erwarten, über 40 Folgen hinweg, auch unsere Folgen hinweg, viel Spaß und eine gute Unterhaltung und spannende Stories mit tollen Charakteren erlebt.
Absolut.
Die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten und haben die geschenkt bekommen.
Absolut.
Judith aka Badgie S. Der hat ein Fazit geschrieben und sagt, ein schönes, rundes Ende mit tollen Charaktermomenten und die Serie passt super in den Kanon inklusive Überleitung zu Picard. Die Geschichte ist abgeschlossen, ließ aber auch Möglichkeiten für eine Neuauflage. Die Modellfirmen haben eine neue Vorlage für ein Schiffsmodell.
Ja.
Ja. Und dann gab es noch hier einen Dank für unseren Exkurs zu den Wahlen und den Ruf nach einer neuen Wahlfolge und Judith ist mittlerweile so auf Kurs, dass sie jetzt sagt, hey, ich schaue auch mit euch Star Trek Scouts, bitteschön.
Star Trek Scouts.
Dominik hat auf YouTube kommentiert und schreibt, Prodigy im Allgemeinen ist langsam bei mir nach Deep Space Nine die zweite Lieblingsserie von Star Trek. Das musst du dir halt auch mal, ne? Es gibt Leute, die sind mit dem 90er-Track aufgewachsen und ne, kommen zu so einem Schlussjahr am Ende. Also ich vermute das jetzt bei dir, Dominik, mal. Ja, schafft in seinen 40 Folgen alle Charaktere und eine so tiefe Charakterentwicklung zu geben, was außer Deep Space Nine eigentlich keine andere Serie geschafft hat. Und das ist doch auch mal wirklich eine Aussage. Und Krischel schreibt am Ende noch ganz viel Liebe für eure Serie und euren Podcast. Vielen Dank dafür. Die Serie ist großartig und dieses Finale ist mindestens in den Top 3 der besten Star Trek Enden. Und auch das ist doch einfach mal eine Aussage. Ja, Prodigy, wie er schon sagt, genial geendet, weil so großartig eingebettet in Star Trek im Gesamten und in der Serie selbst, aber für sich alleine würde ich die finalen Folgen wohl nicht gucken. Das funktioniert alles als Gesamtpaket, aber auch das, ne, das hat irgendwer von euch auch irgendwo geschrieben, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, dass man vielleicht auch wieder bei Prodigy sagen muss, wie vielleicht bei der einen oder anderen Serie jetzt auch von den neuen Star Trek Serien, dass man sie besser im Paket guckt, als so wie wir das jetzt gemacht haben, einzeln, dann ist es vielleicht noch mehr so Movie-like. Ne?
Ja, das kann schon sein. Findest du das schlecht?
Nö, schlecht finde ich das nicht. Also schon allein, weil wir sonst irgendwie unser Podcast-Konzept überdenken müssten. Ich find's nicht schlecht, aber ich kann das Argument vollziehen. Ne? Ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich es im Adventskalender erzählt habe oder irgendwann in Prodigy, dass ich hier diese oder dir privat möglicherweise auch einfach nur, dass ich hier Pluribus, heißt es so, gucke auf Apple TV Plus.
Pluribus,
ja. Diese Zombie-Serie, die keine ist. Und da habe ich halt irgendwie die ersten 4 Folgen weggebinged, als ich krank gewesen bin. Und dann waren sie halt weg und es kamen keine neuen nach. Und jetzt wären halt wieder welche da, aber jetzt komme ich wieder nicht dazu, die zu gucken. Und das ist so ein bisschen so dieses, und auch so dieser Grunddruck, das jetzt gucken zu müssen, geht dann so ein bisschen verloren. Und deswegen kann ich das schon verstehen, dass es dann vielleicht irgendwie versandet. Und wenn dann alles da ist, dann ist es halt ein geiler Moment, wenn du das so wegbingen kannst, ne?
Ja.
Aber es geht ja, es geht ja beides. Es geht ja dann nach 10 Wochen hast du den Kram ja dann da liegen, wenn es nicht gerade irgendwie von Netflix runtergeworfen wird.
Ich finde es grundsätzlich natürlich überhaupt nicht schlimm, wenn das Woche für Woche gemacht wird. Ich freue mich auch immer. Ich finde, Vorfreude ist tatsächlich die schönste Freude. Also eine der schönsten Freuden. Nicht vielleicht nicht die schönste, aber sie gehört dazu. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich mich vorfreuen kann auf eine neue Serienepisode.
Und jetzt,
was ja auch bald wieder kommt, am 15.01.
Jetzt können wir uns vorfreuen auf eine ganze neue Star Trek Serie und wir würden uns total freuen, wenn ihr mit uns diese neue Serie gemeinsam beschreiten werdet. Wir sind auf jeden Fall am Start, das mit dem 17. Januar und den Tickets haben wir euch gesagt. Schaut da gerne mal im Shop auf discoverypanel.de vorbei. Und noch gibt's auch Angebote, Rabatte, alles, was mit T anfängt.
Ja, ab in die Rabatten, würde ich sagen.
Ja, gibt's günstiger und vor Weihnachten wird es nichts mehr, aber es ist ein hervorragendes Silvestergeschenk, so eine Tasse mit dem T-Shirt.
Das weiß ich, das habe ich schon selber auch, ich habe auch selber schon Tassen mit T-Shirts geschenkt bekommen.
Und verschenkt, also zu Silvester, eine ganz alte Tradition, das sollte man nicht unterschätzen, wie wertschätzend es wahrgenommen wird, wenn man Tassen und T-Shirts verschenkt.
Ja, genau. Also auch zu seinen Silvesterpartys mitnimmt.
Ja, absolut. Ist auch immer gut, selbst eine Tasse zu haben auf so einer Silvesterparty, um da, weiß ich nicht, so einen Glühpunsch reinzukippen oder so.
So zum Beispiel, genau. Ja. Also macht das bitte alle.
Die ihr zugehört habt, ihr 4.
Ja. alle Leute, die bei Prodigy bis zum Ende dabei geblieben sind. Das,
ja, wir überprüfen das, ja. Genau. Es war schön, diese Reise.
Alle eure Daten.
Absolut. Sobald ihr eine Folge hört, haben wir alle eure Daten. Ja, es gab aber jetzt was mit Vorratsdatenspeicherung hier, jetzt am Wochenende irgendwo. Egal, lassen wir das. Schön, dass ihr alle mit dabei gewesen seid über die letzten Wochen Prodigy. Ich hatte viel Freude. Vielen Dank.
Ich hatte auch sehr viel Freude und wünsche jetzt allen, die den Adventskalender nicht hören, sondern nur unsere Folgenbesprechung, alle drei, eine gesegnete Weihnachtszeit.
Und einen guten Rutsch. Aller Voraussicht nach hören wir uns dann im neuen Jahr wieder.
Das, davon gehe ich doch stark aus, muss ich sagen.
Ich auch, vorsichtig. Ansonsten gibt es jetzt natürlich noch zwei Adventskalenderfolgen, ihr wisst, ne? 23, 24. Die großen Highlights kommen noch, meine Herren.
Die besten Folgen des Adventskalenders, die kommen noch an 23 und 24.
Ah. Tschüss.
Also wahrscheinlich. Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.